Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir bringen ein Gespräch mit dem Künstler, Maler und Labelchef Daniel Richter. Er war im Rahmen einer Veranstaltung zu Besuch im Kino Ebensee. Und wir machen einen Rundgang auf dem Belehof in Rutzenmoos bei Regau, der von einem Verein nicht nur gemeinschaftlich betrieben, sondern auch bewohnt wird, und sehen uns an, wie Wohnraumsharing, E-Car-Sharing und solidarische Landwirtschaft Hand in Hand gehen können. Herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Wir bringen heute zwei Beiträge, die aufgrund aktuellerer Inhalte bisher noch nicht gesendet worden sind. Ende 2023 hat das Kino Ebensee ein kulturelles Ereignis präsentiert, das sozusagen aus einer Reihe glücklicher Fügungen entstanden ist. Der Abend hat Musik, Kunst und leidenschaftliche Diskussionen vereint und hat sich um eine Persönlichkeit gedreht, die in der Welt der Kunst und Musik eine bedeutende Rolle spielt und gelegentlich durch familiäre Bezüge mit Ebensee verbunden ist. Die Rede ist von Daniel Richter. Ein Film vor dem Konzert hat das Leben und Werk von Daniel Richter beleuchtet, einer zentralen Figur der Kunstszene, der auch als Labelchef von Buback Records in Deutschland agiert und gerade das neueste Album von Bipolar Feminin, ein fragiles System, veröffentlicht hat. Und der Ebenseebezug hört nicht bei Richter auf, auch die Mitglieder der Band Bipolar Feminin stammen aus Ebensee. Julia Müllecker hat Daniel Richter im Vorfeld dieser Veranstaltung interviewt.
Herzlich willkommen, Daniel Richter im Kino Ebensee, heute zu Gast. Die Filmpräsentation der Dokumentation über deine Arbeit und im Anschluss ein Konzert von Bipolar Feminin. Ich möchte beginnen mit einer Frage zur Angemessenheit in der Kunst. Du arbeitest in Serien und deine Serien sind mit unterschiedlichsten Themen verknüpft und haben eigentlich, soweit ich das zumindest weiß, gesellschaftspolitische, gesellschaftskritische Themen in sich. Wie gehst du denn mit der Angemessenheit um? Was ist für dich eine angemessene Umsetzung oder beschäftigt dich das?
Ich bin mir über das Wort Angemessenheit nicht ganz im Klaren. Ich denke, also in erster Linie, glaube ich, ist für alle Kunstformen, egal ob das jetzt Literatur oder Musik oder Malerei oder Performance ist, immer wichtig, so eine Form von, also für mich natürlich, dass mich berührt oder gefällt. Und die Frage danach, was die Leute dann gesellschaftlich oder politisch denken, sehe ich erstmal zweitrangig, aber freue mich natürlich, dass es für die These, dass je gesellschaftlicher die Leute denken, desto interessanter die Musik ist, auch oft Wahrheit gibt. Aber man muss sagen, es gibt eben auch das Gegenteil. Es gibt auch Malerei und Kunst, die total interessant ist und die Leute haben Ansichten, die jetzt, sagen wir mal, im weitesten Sinne sogar falsch sind. Aber es ist die Idealform und ich glaube auch, das ist auch richtig, dass Kunst, also alle Formen von Kunst, die etwas tatsächlich bedeuten und dass die auch gesellschaftlich, sagen wir, im weitesten Sinne unterfüttert sind. Damit meine ich nicht, dass sie auf der richtigen Seite stehen müssen. Das ist also diese Idee, dass Kunst einen Auftrag erfüllt, egal ob man den jetzt den Salz in der Suppe, das Demokratie nennt oder die revolutionäre Position stärken oder den Kapitalismus bekämpfen. Also so auftragsnahme Kunst, der man immer schon anhört und ansieht, dass sie das weiß, was das Richtige ist und das Richtige will, finde ich fast immer öde. Also und ist auch fast immer öde. Sehr selten, dass man das dann als Kunst wirklich wahrnimmt, was so offensichtlich einfach nur Rechthaberei ist. Würde ich sagen. Also, ist halt auch ein Unterschied, in welchem Rahmen Sachen stattfinden. Also, wenn man jetzt eine Blaskapelle hat, die am 1. Mai, sagen wir mal, einen Demonstrationszug anführt, dann ist das natürlich ein anderer Anspruch, als wenn man sagt, man will mit den Mitteln der klassischen Band die Musikform weiter vorantreiben. Und der Unterschied, ob man jetzt in Live spielt oder ein Konzert oder mit einem Orchester spielt, ist ja auch immer unterschiedlich. Also ich glaube, es ist auch immer ein bisschen davon abhängig, in welchem Rahmen man arbeitet. Also wer spricht zu wem, unter welchen Bedingungen. So. Und im Idealfall spricht jemand in seinem Klo und die gesamte Welt berührt es.
Wer spricht zu wem, in welchem Rahmen, ist ja auch ein Punkt, dass viele Orte der Kunst nicht zugänglich sind. Du hast früher Plakate gestaltet, auch CD-Covers oder Plattencovers. Das ist ein sehr zugänglicher Ort für viele. Diese Form der Kunst nehmen viele wahr. Die heiligen Hallen der Kunst sind eher, würde ich sagen, haben eine große Schwelle in sich, um überhaupt reinzugehen in ein Museum zum Beispiel. Wie geht es dir da damit, dass vielleicht diesen Teil deiner Kunst nicht so viele Menschen wahrnehmen?
Ja, ich glaube, das Problem da, also dieses Problem der Hürde oder der Schwelle, ist tatsächlich nicht nur eins des Apparats an sich, also dass der Apparat, sagen wir, das ist dann der Vorwurf, der ist elitär und der hält die Leute draußen. Und das stimmt natürlich einerseits, wenn man sagt, das kostet Eintritt und das ist eben etwas, was jetzt, sagen wir mal, die arbeitende Klasse nicht betrifft oder Leute, die jetzt nicht aus der Elite kommen. Aber theoretisch ist es, ich finde, ein ganz gutes Beispiel, um es mal einfach zu sagen, ist, wenn man zum Beispiel in der National Gallery in London ist, wo ja der Eintritt frei ist, dann hast du da eine erstaunliche Menge von Leuten, wo du siehst, die kommen aus allen Kulturen. Es sind nicht nur Touristen und es sind auch nicht nur bürgerliche Leute, die sich da quasi ihre Distinktionsgewinne abholen, sondern es sind eben auch viele Leute, die da hingehen, um sich Sachen tatsächlich anzusehen. Egal, ob die jetzt aus Indien kommen oder ob das Mädchen aus Mali sind, das ist weniger. Aber das Ideal ist ja, dass alle Dinge, die produziert werden und alle kulturellen Ausformulierungen theoretisch jedem zugänglich sind. Und natürlich ist es so, und das war, als ich jung war, und ich komme ja auch so, bin ja auch eher aus der Arbeiterklasse oder definitiv, dann gibt es so linke Klischees. Ne? Also die Oper, da geht das Bürgertum hin, dann sich anzuöden und einfach nur, um sich vorzuspielen, wie kultiviert sie sind. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Die Oper ist gemacht worden von Künstlern, die teilweise in ihrer Zeit Revolutionäre waren. Und es sind, jeder kann sich irgendeine, du musst ja nicht im Parkett sitzen, du kannst dir eine Ticketkarte, genau, die ist genauso teuer wie eine Kinokarte, du musst halt nur das Interesse dafür haben. Und natürlich gibt es diese, sagen wir mal, Klassenvorbehalte, die aber teilweise dann eben auch mit so einem Stolz vor sich hergetragen werden, weil das hat ja auch immer ein reaktionäres Moment, wenn jetzt junge Punks mit 60 immer noch so tun, als wenn sie junge Punks sind und sich quasi überhaupt nicht weiterentwickelt haben, weil die Geschichte der Menschheit ist eben nicht nur eine von Rasse, Klasse und Gender, sondern ist eben auch eine von Kulturproduktion. Und für die Kulturproduktion ist es theoretisch eben möglich, dir alle Kulturproduktionen anzueignen. Du kannst auch, wenn du jetzt so Tochter der Arbeiterklasse aus Kasan in Russland bist, wenn du willst, dir natürlich schwarze Free Jazz aneignen, indem du dir einfach eine Platte kaufst. Und also so, es ist immer so, es sind bei diesen Analysen, die so kritisch um die Ecke kommen, immer auch so ein bisschen so Fehler mit eingebaut, die so tun, als wenn das beabsichtigt wäre. Ich bin mir ganz sicher, dass zum Beispiel viele Oper, speziell die Oper, ist ja der Schlager des 19. Jahrhunderts gewesen. Und viele Leute, also gerade so Verdi und so, also die so Leute, die sich auch als im weitesten Sinne Revolutionäre oder Progressive betrachtet haben, wollten im Grunde natürlich ein Millionenpublikum. Die wollten nicht nur irgendwie da den saturierten Bürger, sondern die hätten auch gerne die Arbeiterfrau da vielleicht bei gehabt. Nur, dass die natürlich ganz andere Sorgen hat, als in die Oper zu gehen, weil sie muss halt um ihre 18 Kinder sich kümmern und hart hackeln gehen. Aber theoretisch, ich sag's jetzt nochmal, ich fange mich an, mich zu wiederholen, finde ich, dass alle kulturelle Produktion, auch wenn man über die Grenzen, die Klassengrenzen oder die Distinktionsgrenzen sich beschwert, theoretisch natürlich für jeden Mann, jede Frau, jede Person zugänglich sind. Also, und es gibt sehr wenige, und eine von den Grenzen ist eben der Besitz. Also ein Kunstwerk besitzen ist natürlich, also ein Kunstwerk betrachten heißt ja das auch besitzen, also dass, wenn es einem etwas sagt. Aber wenn jetzt jemand ein Bild kauft für 10 Millionen, dann besitzt er halt dieses Objekt, aber er besitzt nicht die Bedeutung des Bildes. So, das ist vielleicht um das, macht das vielleicht irgendwie einfacher verständlich, was ich meine.
Das Salzkammergut ist ja Kulturhauptstadtregion. Im Kulturhauptstadtjahr wird der Kunst und Kultur viel Bedeutung, aber auch viel an Pflicht aufoktroyiert, würde ich sagen, und zwar an Pflicht dass es etwas, dass etwas geleistet werden muss, etwas Nachhaltiges für die Gesellschaft, dass es Spuren hinterlassen soll, dass die Wirkung bei den Menschen ankommen soll. Wie ist die Nachhaltigkeit von Kunst für dich?
Das ist tatsächlich eine Fragestellung, mit der ich gehe der aus dem Weg, beziehungsweise ich kann das gar nicht wirklich beantworten, weil das gilt ja für alle gesellschaftlichen Bereiche, der Bereich der Nachhaltigkeit, der Produktion, die jetzt nicht umweltzerstörerisch ist oder menschenzerstörerisch, nicht ausbeuterisch. Und die Kunst soll da, glaube ich, auch mit gutem Beispiel vorangehen. Aber wie ich schon gesagt habe, ich finde die Auftragsidee nicht wirklich überzeugend. Ne? Und ich finde es auch ein bisschen egal, ob es jetzt irgendwie Leute sind, die mir sympathisch sind, die jetzt aus irgendwelchen, sagen wir mal, Gemeinden und Kollektiven kommen und eher, sagen wir, progressiven Anspruch haben oder emanzipatorischen, oder ob es eben Konservative sind, die ja genau den gleichen Anspruch haben, nur in Bezug auf die regionale Identität, die Traditionspflege und den Beweis der eigenen Progressivität, die sich dann, muss man sagen, oft dann ja in dem Ausstellen von Malerei erschöpft. Ich finde es besser, wenn das Kunstwerk ein überzeugtes Kunstwerk ist, und finde eben, ja, ich verstehe, dass alle Leute jetzt in Krisenzeiten meinen, produzieren zu müssen gegen die Krise oder um die Krise zu verstehen, aber es wird dabei auch sehr viel unappetitliches, ärgerliches, missverständliches, dummes und falsches produziert, das, was wir einfach sehen, weil die Kunst ist keine Partei und es gibt auch kein leitendes Gremium, und es gibt immer Leute, die wollen das leitende Gremium sein und die bekriegen dann immer andere, und das ist auch ganz selbstverständlich so. Ich finde es für die Kunstproduktion so ein bisschen, ich weiß nicht, öde. Ich weiß nicht, also. Ich persönlich bin ja Maler, und Malerei ist extrem nachhaltig. Also das Bild hält, weißt du, du malst es, es ist ja dann, es sind Pigmente, viele von denen werden mittlerweile auch auf umweltverträgliche Art hergestellt oder sind sogar traditionell extrem aus der Umwelt kommend, also aus Naturstoffen. Dann ist es auf Leinwand, dann gibt es so ein bisschen Öl, ein bisschen Terpentinöl oder Leinöl oder irgendein anderes Öl, und dann malt man was, und das hält ja Jahrtausende. Also das ist ja nicht jedes Brot, selbst das gute Hirsebrot aus der Region, das von der Bäckerin tapfer zusammengeknetet wird und kaum CO2-Spur hinterlässt, ist nicht so nachhaltig wie das gute, gemalte Ölbild. Leute, kauft das Ölbild.
Dir wird auch nachgesagt, dass du aus einer widerständigen Kunst kommst. Dem Haus hier in der Region, dem Kino Ebensee, wird diese Widerständigkeit auch nachgesagt. Widerspricht sich das mit dieser Nachhaltigkeit?
Nein, ich finde, es widerspricht sich überhaupt nicht. Wenn wir Nachhaltigkeit als geistige Metapher nehmen, dann ist ja gerade, ich weiß nicht, wie es heute ist, ne? Aber für mich als junger Menschen, und ich schätze es immer noch so, sind ja so Orte, an denen man anderen begegnet, die jetzt, und dieser Ort ist nicht rein kommerziellen Interessen unterlegen, sondern da geht es dann meistens geht es ja um so eine Mischung aus Musik kennenlernen, Underground kennenlernen, Leute, das andere Geschlecht, andere Leute, andere Ideologien, meistens verbunden mit einer Form von Kapitalismuskritik, dass man sich so einen Freiraum schafft, in dem Bands auftreten. Ich würde das schon im weitesten Sinne für eine Form von Nachhaltigkeit halten, weil das so eine, wie man konservativ würde man wahrscheinlich das so, oder so elitär würde man das, ist im Grunde ja so ein Distinktionsgewinnler-Konsum, in dem man sich eben politisch, sozial und sexuell tatsächlich wirklich mit den Dingen beschäftigt, die passieren, und die schlagen sich dann auch in den eigenen Haltungen und Überlegungen nieder. Das ist eben was anderes als etwas kaufen, um es zu besitzen, um zu zeigen, dass man es besitzt. Kauft man sich eben die Schallplatte oder das Ticketkonzert, geht auf ein Konzert und hofft, dass das eine lebensrettende und ändernde Maßnahme ist. Und dieser Ticketkauf transzendiert dann eben in eine Haltung, die das Leben in der Welt erträglicher macht und besser verständlich. Ja, so ist so relativ verstiegen, aber ich glaube, nachvollziehbar.
Wenn wir noch auf den heutigen Abend schauen, Bipolar Feminine werden später noch ein Konzert spielen. Wie bist du auf Bipolar Feminine gestoßen, oder wie ist deine Haltung zu ihnen?
Also ich finde das gut, was die machen. Ich finde, dass sie eine sehr charismatische Sängerin ist, und die Band ist, finde die Texte sehr gut. Und wir sind drüber gestolpert, bin ja nur der Besitzer dieses Labels, weil ich glaube, ich hatte tatsächlich schon in Wien von Leuten gehört, dass, also wahrscheinlich von Studenten oder Leuten im Umfeld, dass die Band geil ist. Und dann hatte deren Manager sich bei uns, glaube ich, bei unserem Label gemeldet und dann haben wir uns das angehört und fanden das eben super und wollten das unbedingt machen. Das stimmt tatsächlich, weil wir wollten das wirklich unbedingt machen, weil ich es tatsächlich richtig gut finde. Außerdem gibt es ja so ein, also ich weiß gar nicht, ob das absichtlich ist, die Band heißt ja Bipolar Feminin und wir hatten mal eine Band, die bei uns auf dem Label war, die ist zugezogen maskulin. Und ich habe dann wahrscheinlich so unbewusst vermutet, dass es da so Anspielungen drauf gibt aus zugezogen maskulin zu Bipolar Feminin, aber ich weiß es tatsächlich gar nicht. Aber ich finde, es ist eine gute Band. Gehen ab. So. Und ich hat eine Haltung halt. So, Haltungsband. Wir sind ein Haltungslabel.
Dankeschön.
Sehr.
Julia Müllecker hat mit dem Künstler, Maler und Labelchef Daniel Richter gesprochen anlässlich einer Veranstaltung im Kino Ebensee gemeinsam mit der Band Bipolar Feminin. Apropos tapfer geknetetes Hirsebrot, wir wenden uns nachhaltigen Lebensformen zu. Wohnraum-Sharing, E-Car-Sharing und solidarische Landwirtschaft, all das vereint seit einigen Jahren der Belehof in Rutzenmoos bei Regau, wo ein Verein zeigt, wie diese neuen Wohn- und Arbeitsformen in der Realität gelebt werden können. Die Landschaftsplanerin und Ökosystemmanagerin Sibylle Chiari hat mir bei einem Rundgang den Hof und auch tierische Mitbewohnerinnen gezeigt. So, Sibylle Chiari führt mich rund und durch den Belehof.
Ja, wir stehen jetzt da im Hof vom Belehof, der Innenhof, den die Wohneinheiten, aktuell 7 Wohneinheiten, umgeben. Und auch ein kleiner Hofladen, den wir da auf der Seite sehen. Auf der anderen Seite gegenüber ist unsere Gemeinschaftsküche und der Gemeinschaftswohnraum, wo gerade ein gutes Mittagessen entsteht. Wir kochen im Radl und heute ist der Michi dran.
Dann gehen wir gleich ein Stückchen weiter, vielleicht bis in die Sonne. Sibylle, seit wann gibt es denn diesen Belehof?
Seit 2017. Wir haben als Verein diesen Hof 2017 übernommen und haben dann eben jetzt in den letzten Jahren begonnen, hier etwas aufzubauen, was uns allen ein klimafreundliches und hoffentlich sinnvolles Leben ermöglicht. Das heißt, wir wohnen hier und teilen uns den Wohnraum. Wir teilen uns alle gemeinsam 3 Autos und wir teilen uns auch Fahrräder. Das heißt, wir sehen da hinter uns eine ganze Reihe von Rädern, die gemeinsam genutzt werden, darunter auch 3 Lastenräder. So ist immer irgendein Rad dabei, das man gerade braucht. Wenn man sich ein Rennrad ausleihen will, muss man auch nicht unbedingt ein eigenes besitzen oder eben ein anderes Rad, das für Kinder- oder Hundtransport geeignet ist, findet man meistens, was man braucht.
Wie viele Leute seid ihr?
Aktuell leben 13 Erwachsene und 6 Kinder am Belehof, wobei eine Familie sich gerade auf Weltreise befindet und ihre Wohnung für ein Jahr zur Verfügung gestellt hat für eine andere Familie, die gerne ausprobieren wollte, wie es ist, in Gemeinschaft zu leben.
Gehen wir ein Stückchen weiter. Wie groß ist denn der Hof eigentlich?
Also unser Hof oder unsere Landwirtschaft hat 3 Hektar, das heißt, es ist eine sehr kleine Landwirtschaft und der Hof bietet eben von der Fläche her genug Fläche, um eben auch die solidarische Landwirtschaft hier mit dem Gemüsebetrieb unterzubringen und auch Tiere zu halten. Jetzt läuten die Glocken, ich glaube, das
warten wir ab. Ja, warten wir ab, ja.
Also wir haben Hotel, das ist Gästezimmer, das ist Gästehotel für Insekten.
Wow, ganz schön Blick, ja.
Im Winter ist es Abflager, also das ist so eine Zusatzmöglichkeit.
Ja, cool.
Wir haben drinnen auch ein Gästezimmer.
So, wir kommen da jetzt schon zu euren Feldern und auch zu den Glashäusern. Was wird hier alles angebaut?
Also hier wird eine ganz bunte Vielfalt von Marktgemüse quasi angebaut. Alles quer durchs Gemüsebeet, kann man so sagen. Von Salaten, alle Gemüsesorten, die man so im Jahresverlauf eben braucht. Und auch solche, die eben ein Gewächshaus brauchen, um bei uns zu gedeihen, wie die Nachtschattengewächse. Also Melanzani, Paprika, Tomaten und so weiter.
Wie sind da die Arbeitsbereiche aufgeteilt?
Von den Leuten, die am Beelehof wohnen, von den 13 Erwachsenen, arbeiten aktuell 4 Leute in der Landwirtschaft mit, davon 2, die sich die Tierhaltung teilen. Das läuft eher in einem kleinen Maßstab mit Schafen und Rindern. Und dann der Gemüsebetrieb, der auch 2 Personen vom Beelehof beschäftigt, eine davon voll.
Haben wir schon gesagt, was es alles gibt?
Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Köstlichkeiten am Salatsektor zum Beispiel, von bitteren Salaten, aktuell natürlich die Endiviensalate, Zuckerhutsalate und sehr viel verschiedene Herbstgemüse. Jetzt ist natürlich viel rote Rüben und Kürbisküche dran. Übers Jahr gesehen sind auch die Tomatenvarietäten ein ganz großes Thema, aber auch so Gemüse-Underdogs wie Fenchel, Stangensellerie, diverse Bohnensorten etc. Und auch die ganzen verschiedenen Kohlsorten, wo es ja so viele unterschiedliche Köstlichkeiten zu probieren gibt, werden angebaut.
Wie ist es im Winter?
Im Winter werden die Gewächshäuser genutzt, um auch Salate, Wintersalate anzubauen. Auch da gibt es eine ganz große Geschmacksvielfalt von Portulak über verschiedene Asiasalate, Vogelsalat, der immer besonders bei unsere Weihnachtsfeste bereichert, diese Salatvielfalt, die man sich so das ganze Jahr eigentlich auf den Teller holen kann.
Schauen wir vielleicht noch ein bisschen um den Beelehof herum. Was sieht man da noch alles hier?
Wenn wir jetzt weiterschauen vom Gemüseacker, sieht man, dass da verschiedene Bereiche angrenzen. Einerseits gibt es unsere Laufenten, das sind quasi die biologischen Mitarbeiter, die für die Schneckenkontrolle zuständig sind. Es gibt eine Humustoilette, weil wir auch mit permakulturellen Elementen experimentieren wollen. Dann gibt es natürlich auch einen Lehmofen, das wäre auch so ein Element, einen Stampflehmofen, der sich zum Brotbacken und Pizzabacken eignet. Und ein kleines Luxusgut für uns alle ist die gemeinschaftlich genutzte Gartensauna.
Und die ist in Betrieb?
Und die ist im Winter zumindest einmal die Woche in Betrieb, wobei wir quasi so eine Regel haben, eine Mindestgrenze für Personen, die gemeinsam in die Sauna gehen müssen, damit sich das auch auszahlt.
Schauen wir noch ein bisschen weiter. So, das ist sozusagen der Garten hier.
Genau, also wir haben einen Gemüseacker und wir haben einen Garten. Und im Garten ist für uns ganz besonders wichtig, Vielfalt zu schaffen, also Raum für biologische Vielfalt bereitzustellen. Wir haben sehr viele Wildholzhecken, die wahnsinnig gut angenommen werden von Vögeln, von Insekten, also Wildbienen etc. fühlen sich da wahnsinnig wohl. Und wir haben natürlich auch einen Naschgarten, das heißt, es gibt Beeren und es gibt sehr viele verschiedene Obstbaumarten, die wir anpflanzen. Und wir lassen auch einen Teil unseres Gartens wirklich bewusst wild werden, also auch über den Winter stehen, ungemäht und bieten da einfach Rückzugsmöglichkeiten für unsere Gartenmitbewohner an. Es gibt auch immer Igel im Garten und lauter so Kleinigkeiten, die den Alltag wirklich bereichern.
Wir machen einen Rundgang rund um den Beelehof in Rutzenmoos. Ein Hof, der, ja, wo ihr gemeinsam wohnt, ein Wohnraum-Sharing-Projekt ist. Gemeinsam auch solidarische Landwirtschaft wird hier gemacht. Ein bisschen ist es ja so wie bei den früher, wie man gesagt hat, Kommunen, oder?
Ja, also zumindest vor dem Aspekt her, dass wir gemeinsam wohnen und uns Wohnraum und andere Dinge teilen. Bei uns hat aber jeder eine eigene, also jede Familie, jedes Paar oder Singles haben eigene Wohnungen, die auch alles bieten, kleine Bäder, kleine Küchen, sodass hier jetzt nicht dieses Bild von Kommune, alles und jeder überall. Es gibt Rückzug, es gibt Privatsphäre, aber es gibt natürlich auch sehr viel Gemeinschaftssinn.
Apropos Gemeinschaftssinn, welche Herausforderungen ergeben sich denn durch dieses Zusammenleben auch? Manchmal natürlich gerät man ja auch vielleicht ein bisschen aneinander.
Natürlich, also auf jeden Fall. Und wo Reibung ist, entsteht Wärme. Also wir setzen uns mit dieser Reibung natürlich auch bewusst auseinander, weil sonst wird es nicht funktionieren. Und
ja, wir gehen da jetzt mal kurz ums Eck. Ja, super, da ist super, schau.
Danke, schon.
So, wir sind jetzt ein bisschen in den windgeschützten Bereich gegangen. Es gibt manchmal Reibung, hast du gesagt.
Es gibt natürlich Reibung, so wie es das auch in jeder Familie gibt im Zusammenleben. Ich glaube, wir haben deshalb auch eine andere Kultur entwickelt, mit dieser Reibung umzugehen. Das heißt, wir widmen uns gegenseitig viel Zeit für Kommunikation. Wir treffen uns einmal am Abend fix pro Woche, um uns wirklich darüber auszutauschen, wie es uns geht, was uns bewegt. Und wir machen natürlich auch Pläne regelmäßig, um Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Die treffen wir soziokratisch, das heißt, es ist auch eine sehr konfliktarme Möglichkeit, um Entscheidungen in so einer Gemeinschaft zu treffen. Und wenn es Konflikte gibt, dann werden sie natürlich gleich angesprochen. Das heißt, man entwickelt eine Kultur der großen Ehrlichkeit gegenseitig und lernt natürlich jedes Jahr dazu. Wir sagen immer schmunzelnd, so eine Gemeinschaft ist eigentlich ein Schleudergang der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, man kann das alles ein bisschen schneller haben, was sich vielleicht so im Leben sowieso ergeben würde. Und man kann in einer Gemeinschaft schlecht wegschauen, wenn ein Thema einfach da ist, muss es angeschaut werden. Und das ist ja im Grunde auch was, was einem selber wirklich hilft und sehr, sehr gut tut.
So, wir kommen da in den Stallbereich. Unglaublich. Ich wollte nur ein bisschen nachfragen bezüglich des Zusammenwohnens. Plenum ist angesprochen worden. Mhm. Wie ist denn so die Abwägung zwischen demokratischen Entscheidungen und hierarchischen?
Also grundsätzlich sollte es keine hierarchischen Entscheidungen in einer Gemeinschaft geben. Das kann sich, glaube ich, nicht wirklich positiv auswirken aufs Gefüge. Das heißt, wir sind auch nicht wirklich basisdemokratisch, das heißt, wir sind soziokratisch organisiert. Jede Meinung zählt gleich viel und jeder Widerstand von Personen zählt gleich viel.
Wir sind jetzt hier im Stall. Da riecht es nicht nur gut nach Heu, nämlich also wirklich, sondern es schaut auch so schön aus. Was sind das für Tiere?
Wir haben eine Galloway-Herde und wir haben eine Schafherde mit böhmischen Waldschafen. Die sind einerseits zur Eigenversorgung und werden aber auch direkt vermarktet.
Habt ihr die ausgewählt, weil sie so gut aussehen?
Ja, nein, wir haben den Bestand übernommen, wie wir den Hof übernommen haben. Das heißt, im Paket dabei war eine Herde Rinder und eine Herde mit Schafen, sehr viele Hühner und zwei Esel. Und ja, genau, wir haben das weiter übernommen.
Die sind aber wirklich süß.
Die sind extrem hübsch, oder? Also solche Wimpern, oder?
Wer hat das? Nein, es ist wie im Laufsteg, so ein Kühl für den Laufsteg ist das. Warte, mach ein Bild.
Also wir haben einen elektrischen Hoftrack, weil wir versuchen Energie.
Also das kennen sogar die Hörerinnen und Hörer, was das für Tiere sind. Aber sagst du uns vielleicht genau, welche Art?
Das sind ungarische Barockesel, das sind Herbie und Samira, ein Pärchen, das auch schon länger hier wohnt als wir restlichen Mitbewohner vom Belehof. Und das sind zwei ganz, ganz entzückende Barockesel, die so ein bisschen die Lieblinge der Nachbarschaft sind. Nicht, weil sie so laut schreien, sondern bei den Nachbarskindern. Ich glaube, es lieben alle diese Esel, unsere eigenen Kinder auch. Sie haben es so geschafft, sie jetzt zuzureiten in den letzten Jahren. Und sie lassen sich alles gefallen.
Barockesel, das ist einfach die Art, oder?
Genau, das ist eine besondere Züchtung, die es schon eben sehr lange gibt. Man kennt es vielleicht aus dem Neusiedlerseegebiet, wo es Herden von Barockeseln im Nationalpark gibt.
Auch wunderschön. Muss man auch sofort auf. Ihr seid so lieb, aber das ist schwarz
vom. Ja, da. Das ist vom Ding. So, wir können aber auch rein.
Also nein, das passt. Das passt.
Okay. Hoppla. Okay,
Sibylle Chiari, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Rundgang rund und durch den Belehof. Wie hören wir auf?
Ja, wir verabschieden uns. Wir stehen jetzt gerade direkt unter unserer Photovoltaikanlage, die uns hier alle mit erneuerbarer Energie, zumindest mit erneuerbarem Strom versorgt. Und ja, vielleicht gibt es ein bisschen Inspiration, wie man das eigene Heim oder die eigene Nachbarschaft auch ein bisschen in diese Richtung gestalten kann oder will, sich Dinge mehr zu teilen, sich zu überlegen, was brauche ich für mich und was kann man vielleicht tatsächlich auch im eigenen Umfeld besser gemeinsam nutzen.
Vielen Dank. Alles Gute dir und euch allen hier am Bellehof.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Die Landschaftsplanerin und Ökosystemmanagerin Sibylle Chiari hat auf dem Rundgang den Bellehof bei Rotzenmoos gezeigt. Die Themen Wohnraumsharing, E-Car-Sharing und solidarische Landwirtschaft sind in unserer Reihe Klimakaleidoskop genauer behandelt worden. Nachzuhören am einfachsten auf unserer Homepage bei der Suche Klimakaleidoskop eingeben. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Im Namen des Teams verabschiedet sich Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.